Hi Isabel, schön, dass du da bist. Du bist jetzt die erste Trageschulleiterin, die ich tatsächlich eingeladen habe. Und das hat die Ursache, dass ich vor ja, ein paar Wochen in deinem Webinar saß und mir so das Herz aufblühte und ich dachte, ja, so schön. Ich spoiler mal vorab, wir klären nachher, warum mir das Herz so aufging und was das alles mit dem Thema zu tun hat.
Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input.
Bevor wir aber starten, möchte ich dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst für alle, die dich nicht kennen.
Ja, hallo. Mein Name ist Isabel Philipp-Eckwe. Ich bin die Leitung von Accompany, der Trageschule. Bin offiziell in Vorarlberg zu Hause, bin aber gebürtige Schweizerin und mache aber meine Arbeit eigentlich in allen deutschsprachigen Ländern. So ein bisschen drüber hinaus, wenn es um international geht, ist auch kein Problem. Was mir immer wichtig ist, ist, Tragen ist ein riesen buntes Thema. Das heißt, ich versuche es möglichst breit abzubilden und halt auch möglichst vielfältig. Das heißt, ich habe Angebote sowohl für Eltern als auch Ausbildungen zur Trageberaterin oder für Trageberaterinnen, aber auch Angebote für Handel, für Ärzte, für Physios, wo auch immer das Tragen als Tool Sinn macht.
Okay, jetzt hören uns nicht nur Trageberaterinnen zu, sondern Stoffwindel, Still- und so weiter Beraterinnen. Die bitte jetzt nicht abschalten, weil das, was wir heute besprechen, gilt für alle Sortimentsaufbaus. Du bist jetzt, hast du gesagt, Trageschulleiterin und auch im Elternbereich noch tätig. Wie kommt man denn dazu? Weil du bist ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, soweit ich das weiß.
Wie kommt man dazu? Ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe die Ausbildung damals bei Chloe gemacht, bin dann gefragt worden, ob ich die Gebietsbetreuung mache, von der Gebietsbetreuung auf die Übernahme von Chloe Österreich und dann irgendwann vom Schritt raus auf, ich will es so machen, wie ich es bin und wie ich es mache und dann meine eigene Trageschule. Also wirklich, jeder Schritt hat sich irgendwie von alleine ergeben, war nicht geplant. Der ursprüngliche Plan war mal, mach mal Trageberatung, bis die Kinder im Kindergarten sind. Mittlerweile sind sie im Gymnasium.
Also hat sich alles ein bisschen verselbstständigt. Und eigentlich bist du ja Psychologin, ne? Mhm. Genau. Wie passt das bei dir alles zusammen? Du hast ja gesagt, du wolltest dein eigenes Ding machen. Was ist Accompany? Also was ist das Besondere an deiner Trageschule? Du hättest ja auch Glaubi bleiben können, sozusagen.
Hätte ich tatsächlich machen können. Hätte Vor- und Nachteile gehabt, wie immer. Accompany bedeutet ja begleiten auf Esperanto. Und das ist ein bisschen das, was mich antreibt. Dieses, ich will nicht nur Wissen vermitteln, sondern ich will die Leute wirklich auf ihrem Weg in ihre Selbstständigkeit begleiten. Ich möchte, dass die ganze Bandbreite der Themen sichtbar wird. Und von dem her hat es dann auch einfach Sinn gemacht zu sagen, ich decke mehr Aspekte ab. Ich meine, ich habe ja lange auch Stoffwindelberaterinnen ausgebildet. Es ist einfach diese Leidenschaft, den Leuten was beizubringen, mit dem sie dann was Eigenes machen können, aber jedem die Freiheit zu geben, das so zu machen, wie es für sie passt oder für ihn passt und hier einfach wesentlich vielfältiger arbeiten zu können, als nur so eine Farbe anzunehmen.
Das finde ich auch spannend in deinen Webinaren, in denen ich ja nun immer mal drinne sitze, ist es ja auch so, dass du sprichst ja erstmal mehr Sprachen, ne? Wie viele sind das eigentlich? Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Sechs.
Sechs Sprachen. Und du liest einfach mal Literatur in allen Sprachen. Da ist dann immer ein fetter englischer Wälzer da mit irgendwelchen Erkenntnissen zur Physiologie, zum Tragen und so weiter. Und das finde ich ein Aspekt, der auch wirklich, wirklich die Tragewelt bereichert, dass es wissenschaftlich wird.
Hm? Ich meine, es ist immer ein bisschen das Abwiegen zwischen, wir haben ein Kulturgut vom Tragen und wir wollen das nicht komplizierter machen, als es ist, weil im Endeffekt geht es darum, ein Kind von A nach B zu transportieren. Und auf der anderen Seite auch das, was ich ganz gerne als Tool-Tragen bezeichne, also als Werkzeug, dass wir halt diese Benefits vom Tragen nutzen können oder könnten, weil wir es viel zu wenig machen in meinen Augen, um einfach noch mehr Vorteile in die Welt rauszubringen. Ich meine, der Klassiker ist der Körperkontakt, der mir halt mit meiner psychologischen Grundlage auch näher liegt. Alleine der Körperkontakt hat so viele Benefits und den erreichen wir, indem wir der Mama sagen, hey, Hände frei, möchtest du mehr tun, möchtest du flexibler sein? Hier, pack dein Kind drauf, Diskussion gegessen. oder auch eine aufrechte Haltung, die im medizinischen Bereich Vorteile haben kann. Aber da sind wir halt noch nicht so weit, dass wir das auf die großen Fahnen schreiben, gerade im deutschsprachigen Raum. Und da macht halt international mehr Sinn, weil wir international mehr Ansätze haben, mehr Ideen haben, mehr Forschungsressourcen haben und auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, wie machen es eigentlich die anderen und wo sehen die anderen ihre Vor- und Nachteile.
Mega spannend. Also das ist ein richtig spannendes Feld und man merkt richtig, dass du dafür brennst. Und trotzdem hast du auch Sachen für Eltern, ne? Also du machst auch weiterhin Beratungen für Eltern. Wie ist ungefähr das bei dir im Verhältnis?
Zeitmäßig oder finanziell mäßig?
Erstmal zeitmäßig.
Also zeitmäßig ist es tatsächlich so, dass es ungefähr 50-50 aufzieht von den Bedürfnissen. Die Eltern meistens ein bisschen mehr, wenn ich jetzt so Sachen wie mein YouTube-Kanal etc. zu Eltern zähle. Wissentlich, dass der auch von Beraterinnen genutzt wird. Mir ist es einfach wichtig gewesen, ich möchte nicht im Elfenbeinturm sitzen. Ich möchte gerne in den Kursen noch den Alltag abspiegeln können. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache weiter mit Beratungen. Und dann ist es so, dass wir hier halt ein sehr, sehr gutes Netzwerk lokal aufgebaut haben und dann halt immer wieder mehr Anfragen kommen. Und deswegen bleibt das immer und das macht auch Spaß. Und ja, es ist zeitmäßig so ungefähr 50-50, vielleicht ein bisschen mehr für die Eltern.
Okay. Und die Eltern erreichst du, hast du gerade gesagt, übers Netzwerk vor Ort und über YouTube. Und wahrscheinlich auch noch Instagram, hast du ja auch einen Kanal, oder?
Accompany hat einen Insta-Kanal, mit Trageberatung Vorarlberg haben wir grundsätzlich auch einen, den spielen wir aber ehrlich gesagt nicht, weil wir nicht in dem Ausmaß, wie wir sollten, weil wir hier echt lokal ein sehr, sehr gutes Empfehlungsnetzwerk haben, das uns halt wirklich die Hebammen, die Ärzte, die Physios, die Sozialarbeiterinnen, also das die komplette Breite der Leute schickt, die Leute zu uns, so dass wir eigentlich, so doof wie es klingt, gar nicht mehr viel Werbung machen müssen, sondern nur noch die Leistung liefern, die man von uns erwartet.
Das ist ja mega, mega, aber wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Wie lange habt ihr gebraucht? Erst wie viel seid ihr? Und wie lange hat das jetzt gedauert?
Aktuell zu fünft im Team. Ich habe mit Trageberatung Vorarlberg angefangen 2012. Dann zuerst alleine, dann zu dritt, jetzt mittlerweile zu fünft mit wechselnder Belegschaft, lustigerweise. Und das sind jetzt halt doch 13 Jahre, wo wir Netzwerk haben. Und das ist auch die Zeit, die wir immer noch ins Marketing investieren, dieses Netzwerken. Wir gehen hin, wir schauen, dass die Leute uns noch kennen. Wir bieten aktiv Termine an, wo man sagen, hey Leute, hier gibt's Angebote von uns, dass halt dieses Netzwerk funktioniert. Was aber mir persönlich besser liegt, als jetzt irgendwie ein Instagram-Marketing zu fahren.
Ja, also Local-Marketing ist ja auch ganz legitimer Marketing-Kanal. Und wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, im Beraterinnenbereich, ist das dann so, dass diese Eltern irgendwann Beraterinnen werden und dann zu dir kommen, sich ausbilden lassen? Oder wie ist da der Weg zu dir sozusagen?
Es gibt Kundschaft von mir oder Kundinnen von mir, die dann irgendwann die Ausbildung gemacht haben. Die Mehrheit kommt aber tatsächlich über andere Schienen. Einerseits sehr viel Fachpersonal, die halt einfach sagen, sie möchten das Tool tragen in ihre Arbeit integrieren und dann aber auch wirklich Menschen außerhalb hier von Vorarlberg, wo irgendwie über YouTube, über Social Media mit mir in Kontakt gekommen sind, meine schrecklich schlechte Homepage gefunden haben und gesagt haben, okay, cool, was sie macht, da will ich rein und so dann eigentlich zu mir kommen.
Und du lebst also nur von der Trageberatung Trageschule oder hast du noch andere?
Also einkommensmäßig ist es tatsächlich so, dass ich sage jetzt mal, der Themenkreis Tragen mein Einkommen generiert. Ich habe nebenbei noch andere Projekte am Laufen, die aber mehr Spaß und Hirnauslastung sind, als dass die jetzt wirklich essentiell zum Einkommen beitragen. Jetzt mal ausgenommen vom Familienunternehmen, das einfach schon einen guten Teil auch Einkommen liefert. Also sagen wir es mal so, ich könnte vom Thema Tragen alleine gut leben und deswegen sehe ich das eigentlich immer so ein bisschen als meine Haupteinnahmequelle an.
Ja, und das finde ich doch mal wichtig halt zu sagen, weil das ja oft so ein Vorurteil ist von vielen Beraterinnen, die sagen, von den Tragesachen im weitesten Kontext, ne? Ich meine, Trageschule ist ja doch nochmal ein anderer Zweig, als viele machen, aber darf ja prinzipiell jeder machen, kann man leben.
Ich würde sogar so weit nehmen und sagen, wenn ich es seriös betreibe, wenn ich eine entsprechende Kundengruppe anspreche, dann kann ich von Beratung alleine leben. Ich muss halt mein Beratungsangebot entsprechend aufbauen, dass ich die notwendigen Kundenkontakte hinkriege.
So, und jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, wo ich gesagt habe, yeah, Das ist es, das müssen wir jetzt unbedingt mal besprechen. Du hast so ein ganz einzigartiges Fortbildungsangebot für Beraterinnen, nämlich diese, ich gucke jetzt gerade den Begriff auch nach, Webinar-Flatrate. Was genau ist denn das?
Also grundsätzlich sind es ja eigentlich die Webinare. Seit 4 Jahren mache ich einmal im Monat ein Webinar, das dauert so 1,5-2 Stunden, entweder von mir selber gemacht oder mit externen Referenten und Referentinnen, wo wir uns die Zeit nehmen, irgendein Thema rund ums Thema Tragen so ein bisschen ins Spotlight zu setzen. Geht nicht immer super tief, weil einfach die Zeit nicht reicht. Geht manchmal extrem tief, wenn es ganz ein spezifisches Thema ist. Aber meine Idee dahinter ist so, hol dir einen Input. Den musst du nicht sofort umsetzen, der muss nicht sofort relevant sein. Aber wenn du jemals in die Situation kommst, dass du mit dem Thema konfrontiert wirst, dann klingelt's und du hast eine Idee, um was es geht. Die Flatrate ist dann einfach die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jedes Jahr im Januar kannst du, beziehungsweise mittlerweile das ganze Jahr, kannst du hingehen und du kannst dir alle Webinare mit einmal kaufen. Das heißt, du musst nicht jeden Monat dran denken, boah, ich muss noch Isa buchen, sondern du kannst einmal buchen und kriegst dann die Zugänge für wirklich alle Webinare, die es in dem Jahr gibt, mit Aufzeichnung. Und das ist der große Unterschied. Du kannst natürlich auch sagen, ich binzel mal ein bisschen rein, ich schaue mir eins an, dann kriegst du aber keine Aufzeichnung oder musst sie da extra kaufen oder du sagst, nee, come on, Commitment, ich hol mir alle Themen. Und ich würde immer empfehlen, hol dir die Flatrate, wenn du dir sie finanziell leisten kannst, weil du dann auch die Themen holst, wo dir vielleicht gar nicht bewusst ist, dass du sie brauchst.
Und wie entscheidest du, welche Themen da reinkommen? Weil bist du dann im November da und denkst so, ach, das könnte oder das da könnte? Oder wie recherchierst du die Themen raus?
Ich habe ja ein bisschen Erfahrung in dem Thema. Das heißt, ich horche mir auch um, was sind gerade die Themen, die die Kolleginnen gerade auf der Zunge brennen oder unter den Nägeln brennen. Oder auch Themen, wo ich sage, hey Leute, da könnte man echt mal hinschauen, die gehen gerade unter. Oder wenn wir auch mit externen Referenten arbeiten, Themen, wo ich sage, das würde mich interessieren. Lass uns doch da mal wen suchen, der das Thema abdecken könnte. Und ganz oft auch, ich habe ja eine Wunschliste auf meiner Homepage. Das heißt, es gibt auch immer wieder Kolleginnen, Beraterinnen, die sagen, hey, können wir das Thema machen? Und entweder schieben wir dann ein zusätzliches Webinar ein, was wir jetzt gerade mit Wandern gemacht haben, oder man muss halt warten bis nächstes Jahr, weil die Themen stehen halt fürs ganze Jahr fest.
Und das ist ja auch einfach gut, weil man die sich schon einplanen kann. Also man kann ja, also ich habe meinen Kalender genommen und dann halt Dienstagabend, 20 Uhr, dann und dann blocke ich mir die Termine und kann keinen anderen da reinlegen. Und vor kurzem hattest du dann das Webinar Sortimentsaufbau. Und das ist halt so ein Thema, wo ich manchmal echt schon mit den Augen rolle, muss ich ehrlich sagen, weil erstens kommt die Frage total oft in den Facebook-Gruppen, die kommt total oft in den WhatsApp-Gruppen. Es ist einfach so eine grundsätzliche Frage, die total oft kommt, und meistens erzählt man dann dieselbe Leier. Ja, die Tragen gehen gut und die und das ist ein Must-Have und das. Aber du hast ja da einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Und das war das, wo mir die Augen aufblühten und ich dachte, mega, da müssen wir drüber reden. Was war dein Ansatz zum Thema, wie baue ich mir mein richtiges Sortiment auf?
Persönlich bin ich der Meinung, diese Frage, ja, sie kommt super oft, aber es bringt mir nichts, welche Tragehilfe bei einer Kollegin gut läuft, außer ich habe die gleiche Zielgruppe. Ich bin hier in Vorarlberg, ich habe eine komplett andere Zielgruppe als du in Berlin, weil einfach die Mentalität der Menschen anders ist, weil wir andere Menschen sind, andere Menschen ansprechen und dementsprechend kann bei dir mega gut laufen, wird bei mir nicht angenommen und vice versa. Und deswegen ist mein Ansatzpunkt immer, überleg dir, wen du erreichen willst. Wer ist deine Zielgruppe? Wenn ich beispielsweise als Beraterin gerade am Anfang sage, ich will klassisch nur Neugeborene beraten, brauche ich keine Toddler-Traghilfen. Wenn ich sage, hey, ich bin gerade mitten in dieser Toddler-Geschichte drinnen, dann brauche ich Toddler-Traghilfen, weil gerade meine Zielgruppe das ist. Wenn ich Kanga-Trainerin bin beispielsweise und ich weiß, ich habe die Leute mit 3 Monaten, dann brauche ich ein Sortiment, das dort passt und so weiter und so fort. Das heißt, bevor du dir überlegst, was du kaufst, überleg dir, was deiner Kundschaft gefallen könnte und was Produkte sind, die für die attraktiv sind.
Genau, und da haben wir auch dann eben Tragehilfen, die sonst so oft als die Instagram-Tragen oder sowas verschrien sind. Das finde ich auch immer schade, dass manche Beraterinnen bestimmte Tragen sofort ausschließen, weil sie einfach gehypt werden oder sowas. Aber es gibt ja Eltern, die danach fragen und die unbedingt diese Tragen haben wollen zum Beispiel. Oder man hat ja Ökomama, sag ich mal, die so eine Instagram-Trage niemals tragen würden. Ja? Also wenn wir jetzt bei bestimmten Themen sind. Und da ist es ganz wichtig, ja, sich zu spezialisieren. spezialisieren und auch das Thema Konkurrenz ist ja auch so ein Thema, ne? Also der eine spezialisiert sich dann eben auf das eine, der andere auf das andere. Damit schließt man in gewissermaßen auch Konkurrenz aus, weil nicht jeder 0815 für alle da ist, ne? Also das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, spezialisiert euch auf ein Thema und dann seid ihr einzigartig mit eurer Positionierung.
Das Wort spezialisieren führt ja immer ein bisschen dazu, dass viele Kolleginnen ein bisschen den Schiss kriegen und sagen, ja, aber ich habe eh schon so wenig Beratung, wenn ich dann noch mehr eingrenze, dann wird's ja noch kleiner. Nur weil mein Sortiment ausgerichtet ist auf die Leute, die ich anspreche, kann ich ja die anderen Leute nicht genauso gut beraten. Das heißt, ich spezialisiere mich nicht, sondern ich überlege mir, wen ich anspreche. Das fängt ja ganz vorne an. Meine Wortwahl auf meiner Homepage, mein Logo, mein Auftritt nach außen, wo ich werbe etc., das spricht ja schon nur eine bestimmte Menschenmenge an. Die Menschen, die auf dem Kanal unterwegs sind, die Menschen, die sich von der Wortwahl angesprochen fühlen. Und dann muss ich denen, die ich dort anspreche, halt auch ein Produkt liefern. Und ob der jetzt klischeehaft Instamama ist.
Ja, also genau, ich nehme immer die krassen Klischees.
Ja. Heißt ja nur, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auf Instagram auf mich aufmerksam geworden ist und wahrscheinlich eher die Marken kennt, die auf Insta sehr präsent ist, heißt ja nicht, dass die mit einer Marke, die wenig oder keine Präsenz auf Insta hat, nicht genauso glücklich ist. Und vice versa. Das heißt nur, ich habe einen Anknüpfpunkt, in dem ich ein Produkt, das mich persönlich von meinen Werten überzeugt und das dort präsent ist, als Anknüpfpunkt für meine Beratung liefern kann und dann von dort aus weitergehen.
Ja, das funktioniert ja auch im Laden. Also ich bin ja jetzt auch oft in den Baby-One-Märkten unterwegs und die sagen mir dann auch zum Beispiel, wir haben die und die Trage hängen, was weiß ich, ein Leo-Print, ne, so ein ganz schickes Ding. Die Eltern kommen hin und kaufen sich dann eine graue oder einfache schwarze Babytrage, ne? Aber dieses erstmal einen ja Anker schaffen ist schon was. Aber es gibt schon auch Grenzen, denke ich. Also ich glaube, diese, ne, bleib mal bei der Instamam, würde sich jetzt bestimmte Tragehilfen nicht kaufen, weil sie nicht schön genug sind. Egal, ob die vielleicht besser passen würden, egal, ob die, was weiß ich, das High-End irgendwas sind. Aber sie sind optisch nicht im Bild der Mama, passen vielleicht nicht zum Outfit der Mama. Also ich denke, da gibt's schon Grenzen, dass ich dann sage, okay, bestimmte Tragehilfen brauche ich dann gar nicht ins Sortiment nehmen. Oder wie siehst du das?
Also das, was wir als Instamama bezeichnen, jetzt lapidar, das sind ja Frauen, die A, mal das Tool Instagram nutzen und B, aber auch eine gewisse Ästhetik ansprechen. Genau. Also es gibt ja mittlerweile, sind es da ja auch riesig, aber das, was wir als Instamamas in der Branche bezeichnen, sind ja eigentlich Kundinnen mit einem Hang zu ästhetischen Tragehilfen, den man übrigens mal rebranden sollte, weil Instamama passt eigentlich da nicht mehr.
Nee, mir fällt doch gerade kein anderer Begriff aber, ein.
Yeah. Und wenn ich halt Wert auf die Ästhetik lege, dann will ich eine Traghilfe, die zu meinem Outfit passt, die zu meinem Stil passt, den ich habe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben gerade Trendfarben, Naturfarben und ich komme da mit einer rosaroten Tragehilfe an, dann wird allein schon die Optik diese Mama ablenken. Egal, ob es die dann auch in Naturfarben gibt. Die Optik verkauft mit. Und es ist einfach schlicht unmöglich für uns Menschen zu sagen, ja, ich weiß theoretisch, das gibt's auch in einer anderen Optik. Wir werden dieses Ding bewerten aufgrund des ersten Eindrucks und das ist nun mal der visuelle Eindruck. Und deswegen macht's dann halt auch Sinn, dass man ein Sortiment entsprechend anpasst, dass man guckt, dass man die Traghilfen in einem entsprechenden Zustand hat. Also halt nicht völlig verknitterte Träger bei Wrap Conversion, sondern bitte einmal mit dem Bügeleisen drüber und so weiter und so fort, dass das Ding halt auch verkauft. Und ja, natürlich ist der Verkauf oder ist das Produkt nicht, die Optik vom Produkt nicht der Punkt, der eigentlich wichtig ist in der Trageberatung. Aber er entscheidet halt mit. Und das ist gerade, wenn wir Tragehilfenberatungen machen, halt einfach der Punkt, dass wir uns bewusst sein müssen, wir machen zu einem großen Teil Produktpräsentationen. Wir verkaufen Produkte. Und es gibt halt am Markt viele Produkte, die das gleiche Bedürfnis, nämlich sicher und bequem tragen, abdecken. Also kaufe ich mir das Produkt, das zu mir passt. Wenn ich vor einem Getränkestand stehe und ich habe die Wahl zwischen Cola und Pepsi, werde ich das nehmen, was mir persönlich näher ist. Es ist beides koffeinhaltige Zuckerbrühe.
Ja, na, es stimmt. Es gibt mittlerweile so viele Tragehilfen, die zum Erfolg führen und die wirklich auch gut und ergonomisch und super sind. Und es geht dann nach der Optik. Und das heißt, du würdest dann sozusagen auch schon darauf hinweisen, die Beraterin, dass das Sortiment, was sie da haben, auch optisch schon zu dem passt, was sie an Zielgruppe erreichen möchten.
So hart, wie es klingt, ja.
Also die Tragehilfenhersteller, die dann irgendwelche Sample-Tragen rausgeben, die einfach in komischen Farben, sag ich mal, sind, gibt's immer weniger. Aber ich hatte damals zum Beispiel ein paar, lieber nicht so.
Da gibt's ja schöne Lösungen. Wir haben ja auch Hersteller auf dem Markt, die billige produzierte Produkte für uns als Beratungssortiment anbieten, die aber immer noch optisch ansprechend sind. Und das ist meiner Meinung nach der Wert. Ja, ich kann gerne einen Sampler haben, der halt nicht das teuerste Stoff das geilste Ding ist, weil es ja auch immer noch rentabel sein muss für den Hersteller. Aber wenn ich dann halt die rosa, neongrün gestreifte Karteileiche oder kriege als Beraterin, dann verkauft sich das Produkt halt nicht so gut. Aber das machen ja mittlerweile tatsächlich die wenigsten Hersteller.
Ja, es ist weniger geworden, als es war damals, ne? 2015, 16 war das noch mehr und dann hat man komische Sachen gekriegt. Gut, jetzt habe ich so ein bisschen einen Blick dafür, aber ich bin ja vielleicht erstmal Einsteigerin. Wie fange ich denn als Einsteigerin an? Ich kann doch noch, also das ist so, also ich stelle mir am Anfang jetzt, bei mir war das ja so, ich dachte, das ist alles so viel zu teuer, ne? Also du hast ja da pro Trage trotzdem 50 bis 100 Euro aufwärts, die du ausgeben musst, um dir erstmal ein Grundsortiment zu schaffen. Muss ich da jetzt schon drauf achten, wer meine Zielgruppe ist oder wie starte ich da?
Einfach mal loslegen ist der erste Punkt. Weil wenn ich nicht starte, dann passiert nichts. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Aber es macht halt Sinn. Also die Frage ist, wo will ich hin? Wenn ich sage, ich will ein Tragebusiness aufbauen, dann gelten halt die gleichen Regeln wie beim Aufbau eines jeden Business, dass Business-Aufbau A, Zeit kostet, das passiert nicht von heute auf morgen, und B, Geld kostet und C, Engagement kostet. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, ich muss meine Hausaufgaben machen in Sachen Zielgruppen, ich muss meine Hausaufgaben machen in Sachen Marketing, ich muss meine Hausaufgaben machen in Sachen passendes Sortiment. Setz Prioritäten. Hol dir erstmal 3, 4, 5 Traghilfen, die Allrounder sind und dann baust du von dort auf. Bin immer ein großer Fan von einer Liste, wo auch immer du die führst und da schreibst du dir jede Traghilfe, nach der du gefragt wirst, auf. Und dann setzt du dich hin und guckst die dir mal an. Wenn du jetzt 20 Mal nach einem bestimmten Produkt gefragt wirst, solltest du es dir vielleicht anschaffen. Wenn du eine Traghilfe hast, die nie kommt in der Beratung, die einfach nie ankommt bei deinen Beratungseltern, dann wechsle sie aus. Und dann ist das Ding halt einfach im konstanten Wandel. Du brauchst auch nicht 500 Traghilfen oder 200 Traghilfen. Es reichen 3, 4, 5 wirklich gute, die zu deiner Zielgruppe passen und dann bist du durch. Du schaffst dir halt, weil, keine Ahnung, als Grundsortiment 3, 4, 5 Traghilfen pro Art an und gut ist.
Genau, und dann schaue ich, was funktioniert, was nicht. Und dann muss ich parallel dazu im Prinzip meine Zielgruppe analysieren. Hast du da noch ein paar Tipps von deiner Sicht aus, was ich dafür machen kann und muss?
Reden. Also das ist es tatsächlich. Und Erfahrungen sammeln. Ich meine, wir machen ja ganz oft Hausbesuche. Das heißt, wir sehen ja auch mit unseren eigenen Augen, in welchem Setting findet das Ganze statt. Wir kriegen ja das Feedback von unseren Kunden, ob sie Neuware oder Gebrauchtware wollen und so weiter und so fort. Und was ganz, ganz wichtig ist, nicht jede Sau, die man gerade durchs Dorf treibt, muss in euer Sortiment.
Das war tatsächlich ein Spruch, der mir auch eingefallen ist, genauso wortwörtlich. Es gehen gerade wieder so viele Tragehilfen durch und Anfängerinnen springen drauf auf und ich denke manchmal auch, ja, das ist bestimmt und jede Tragehilfe hat auch irgendwas, noch eine Besonderheit, also fast jede jedenfalls. Du würdest dann wahrscheinlich auch sagen, okay, wart erst mal ab, wenn eine neue Tragehilfe kommt.
Naja, die Frage ist, wir lösen ja Probleme. So dämlich wie es klingt, wir sind Dienstleisterinnen und Dienstleister, wir lösen Probleme. Und das ist ja dasselbe auch jetzt für Stoffwindelberaterinnen oder wo auch immer wir mit Produkten zu tun haben. Die Kunden hätten von uns gerne ein Problem gelöst. Wenn diese Tragehilfe ein Problem lösen kann, das ich bisher nicht lösen konnte, das aber für meine Beratungskunden relevant ist, dann hole ich mir das Ding. Wenn ich das Problem lösen kann mit meinem vorhandenen Sortiment, dann hole ich es mir nicht. Oder hole ich es mir später oder ich hole es mir, dann kann ich frei entscheiden. Im Endeffekt brauche ich ein Sortiment, das die Probleme meiner Kunden lösen kann. Und ganz ehrlich, 99,9% unserer Kunden ist es wurscht, welches Label da oben drauf steht, solange ihr Problem gelöst wird. Und wenn ich mit Produkt A, das ich schon habe, das Problem lösen kann, brauche ich Produkt B nicht. Ich muss mir halt, also überleg dir, wenn du dein Sortiment baust, welche Herausforderungen, welche Probleme deiner Kunden willst du lösen oder musst du lösen und welche Tragehilfen oder welche Stoffwindeln lösen dieses Problem für dich. So setzt du dein Sortiment zusammen, dass du halt wirklich lösungsorientiert bist.
Und dann muss ich unbedingt auch wissen, welche Probleme meine Kunden haben.
Richtig.
Das heißt, ich muss mit denen reden, ich muss mich in die Reihen fühlen, ich muss mit denen praktisch eine Einheit sein, sodass ich ganz genau weiß, okay, das Problem und die Lösung. Aber das ist Marketing. Das ist Marketing.
Das ist also Kommunikation. Im Endeffekt, ich eröffne fast jede meiner Beratungen mit, wie kann ich helfen? So blöd, wie es klingt. Und das klingt immer sehr serviceorientiert. Aber dieser Satz, wie kann ich helfen, heißt, hey, ich bin da für dich und welches Problem hast du eigentlich?
Aber das ist generell auch was man in der Beratung machen sollte, finde ich, am Anfang immer zu klären, weil dann kann man auch die Erwartungshorizonte im Prinzip klären, weil dann weiß ich, was will der jetzt von mir oder die jetzt von mir und dann weiß ich ja, was meine Aufgabe ist. Also das sollte sowieso in jeder Beratung.
Vor allem kann ich dann auch am Ende fragen, ist das Ziel erreicht und wir sind uns beide sicher, dass wir zufrieden sind, ja.
Oder es wird halt nochmal nachgefragt und ich kann nacharbeiten und das Problem im Lösen, ja, finde ich super, super Hinweis. Also ich finde, so sollte jede Beratung eigentlich eröffnet werden. Wie auch immer man es formuliert mit, was willst du heute von mir? Also, weil ich bin ja Dienstleister in dem Moment. Ich glaube, jetzt waren schon ganz, ganz viele Sachen dabei. Du hast 100.000 Projekte parallel laufen, du hast die Beratungen, du hast die Ausbildungen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Oftmals gar nicht, um ehrlich zu sein. Was ein bisschen dabei hilft bei mir, für mich tatsächlich, ist, dass ich blocke. Das heißt, ich habe ein Terminkalender und da schiebe ich mir meine Stundensätze rein. Also wenn wir es beispielsweise nehmen, ich weiß, ich brauche für meine Webinare so und so viele Stunden für die Vorbereitung, so und so viele Stunden für die Nachbereitung, so und so viele Stunden fürs Drumherum. Dann habe ich so Blöcke, die setze ich mir in meinen Kalender. Und drumherum kommen halt die anderen Blöcke. Einfach hinzugehen und zu sagen, ich reserviere mir meine Zeitspanne. Ob jetzt das von morgens um 9 bis 11 ist oder von 14 bis 16 Uhr, das nennt sich dann Familienalltag, weil wenn ich mir 14 bis 16 Uhr eintrage, kommt sicher ein Kind an dem Tag früher aus der Schule. Dann schiebe ich mir das einfach. Und das zweite Punkt ist Prioritäten setzen. Also halt wirklich. Und das ist was ich bei vielen, vielen Beraterinnen immer wieder erlebe. Ja, aber dann bin ich halt noch einkaufen gegangen oder dann bin ich noch, habe ich noch dieses und jenes für die Familie erlebt. Wenn das euer Job ist, dann behandelt es wie euer Job. Und wenn ihr arbeiten müsst, müsst ihr arbeiten. Und diese ganzen Sachen drumherum, die zeitflexibel sind, ja, die sind trotzdem Teil von eurem Job. Einplanen und Priorität bevorzugen, so dass ihr wirklich sagen könnt, okay, das passt.
Digga, das frage ich immer, weil das ist auch so eine Challenge für mich selber, zu sagen, wie mache ich das? Welches Tool nutzt du da? Manueller Kalender oder hast
ich
du
da? Ich habe tatsächlich einen ganz, ganz altmodischen papierenden Kalender und habe so Post-its, die ich mir rumschieben kann, wo das dann eigentlich passt. Und dann setze ich mich sonntagabends hin und schreibe das in meinen Kalender und fertig. Und dann bleibt das aber auch so.
Sehr gut. Also das mit den Sonntagabend hinsetzen oder Montag früh, sage ich auch immer als erstes, man ist ja effektiver, wenn man sich die Zeit nimmt zu planen. Ne? Das ist immer so ein Punkt, den vergisst man. Man denkt immer, oh, wenn ich mich jetzt hinsetze und erstmal plane, das frisst ja Zeit. Aber man ist danach ja viel effektiver, wenn man es geplant hat.
Vor allem, man ist ja dann auch flexibel. Ich meine, Beispiel diese Woche. Ich habe die Woche kinderfrei. Und dann weiß ich, ich bin flexibler. Dann kann ich aber auch meinen Kunden sagen, hey, ich bin die Woche viel flexibler. Wenn du mal was Flexibles brauchst, die Woche geht. In anderen Wochen, beispielsweise Sommerferien, weil es gerade aktuell ist, bin ich halt unflexibler. Punkt. Und dann muss die Kunden das nehmen, was ich kann. Und dann spielt sie es halt nicht. Und dann brauche ich vielleicht aber auch dafür die Flexibilität von meinem Partner oder ich brauche die Flexibilität von meinen Kindern, dass ich sagen kann, hör zu, 4 Beratungen die Woche mache ich, auch in den Sommerferien. Wir können absprechen, wo, aber 4x2 Stunden muss ich arbeiten. Punkt. Und dann haben die mittlerweile ein Alter, wo ich sagen kann, ja okay, dann schmeiß dich draußen auf die Hängematte, hör Musik oder von mir aus schmeiß dich vor den Fernseher, ist mir auch wurscht. Aber ich muss halt mich um meinen Job ernst genug nehmen, dass ich mir die Zeiten auch einplane. Ein Business, egal wie groß, wie klein, das bildet sich nicht, das baut sich nicht auf ohne eine Hackenarbeit. Ohne Aufwand, kein Ertrag. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe kleine Kinder, ich will Trageberaterin oder Stoffwindelberaterin oder was auch immer, Familienberaterin werden und ich baue mir das auf. Muss ich dann 7 Themen gleichzeitig bearbeiten? Muss ich 5 Social-Media-Plattformen weiter bearbeiten? Oder sage ich, okay, mein Ziel ist es, 3 Beratungen die Woche zu haben? Das heißt, ich muss pro Jahr, pro Monat 12 Kunden generieren. So, wo kriege ich die 12 Kunden? Kriege ich diese 12 Kunden lokal, indem ich Klinken putzen gehe lokal? Oder kriege ich die, indem ich mir einen ganzen Social-Media-Account aufbaue? Und der Zeit versus Ertrag ist oftmals im lokalen Marketing viel, viel größer als im Social-Media-Marketing.
Na, größer, kurzfristig größer.
Kurzfristig größer.
Ja, genau.
Weil und wenn ich im Aufbau bin und gerade kleine Kinder habe, dann setze ich meine Prio auf das, was Kohle bringt.
Erstmal, genau.
Erstmal das. Und dann kann ich immer noch nebenbei meinen Kanal. Aber so ein Kanal bildet sich ja auch nicht von gestern auf morgen. Dementsprechend viel Aufwand stecke ich da rein. Ich meine, ich habe jetzt 4 Jahre YouTube, bis ich meine 5000 Follower habe, wo ich dann sagen kann, okay, ja, passt. Aber selbst da ist es ja dann oft mal so, dass es wieder mal nicht die Prio hat und dann macht es halt wieder den Dent nach unten. Ja, ist halt so. Aber dass man halt immer die Frage stellt, was bringt mir gerade jetzt Kohle?
Ich denke, ein bisschen langfristiges Denken muss dann auch dazu kommen, weil das bringt mir jetzt kurzfristig Kohle. Aber wenn ich sage, ich habe zum Beispiel, ich nehme mal Beispiel YouTube, ich habe ein YouTube-Video, das aber mir langfristig immer wieder Kunden bringt, das kann ja bei YouTube passieren oder im Blog oder im Podcast, was jetzt hier das Medium gerade ist. Das kann mir ja immer wieder Kunden generieren. Ist natürlich viel mehr Aufwand, ist auch viel mehr Arbeit, ne? Also ich werde jetzt hier auch ein bisschen schneiden, noch ein paar Stunden und sowas. Aber am Ende ist das ja ein spannendes Thema, wo, ich sag mal, auch vielleicht Beraterinnen in 3 Jahren sich das noch anhören und gegebenenfalls zu mir kommen sozusagen. Und das, ja, ist viel mehr Arbeit und nein, das bringt vielleicht auch nicht kurzfristig gleich Umsatz, aber das ist langfristig in Unternehmen. Also ich glaube, es gibt da so 2 verschiedene Richtungen im Prinzip, die man einschlagen kann. Und es ist ja nicht jetzt das eine besser als das andere oder schlechter oder sowas. Das eine ist halt langfristig investierte Zeit, Arbeit, Energie, langfristig Nutzen aber auch hat. Das eine andere ist aber auch, ich brauche jetzt sofort Kunden.
Wir sind ja bei Anfänger gerade gedanklich. Ja, genau. Und wenn ich halt frisch auf den Markt gehe und ich will mir die Zeit nehmen für lokales Netzwerk, für TikTok, für Insta, für einen Podcast, für YouTube, whatever, dann verrenne ich mich einfach in einem Dschungel an Aufgaben, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Und dann bin ich frustriert, weil ich kriege keine Kunden. Dann bin ich frustriert, weil ich mache, ja, ich investiere ja so viel, aber ohne. Dann cut zurück, dann geh hin, setz deine Priorität dorthin, wo du gerade mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Ertrag holst. Und gut ist. Und dann kannst du ja beispielsweise, meine persönliche Lieblingskombi ist, lokales Marketing mit von mir aus einem Social-Media-Kanal zu kombinieren.
Ja, also ich empfehle auch nur einen Social-Media-Kanal, wir sind ja keine Influencer. Ja, ja, einer.
Dann machst du das und dann hast du bitte noch eine gute Automation im Hintergrund, wo du deine Kunden regelmäßig wieder abholst. Ich meine, dann mach ein gutes Newsletter-Marketing, wo du deine Kunden reinhaust und die kommen als Neugeborene, 3 Monate später lädst du sie ein zu einem Workshop für Rückentragen, 3 Monate später geht zum Toddlerbindeweisen und wenn du einen guten Job machst, dann holst du dir ein paar von diesen Kunden wieder zurück, ohne dass du neue Kunden generieren musstest und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich sage, fokussiere erstmal auf das, was Kohle bringt, weil bis ein Social-Media-Kanal Kohle bringt, dauert's.
Ja, kommt drauf an. Also ich finde in den Stories so kleine Workshops oder so verkaufen, das geht relativ schnell, wenn du vor Ort Kunden gewinnst und die richtig ansprichst. Aber das ist auch lokal, ne? Ja, klar. Also auf Instagram kannst du ja also Local-Marketing im Prinzip machen. Also genau.
Darum habe ich bewusst nicht gesagt, mach keine. Also halt fokussier dich bitte einmal auf lokal, bevor du international werden willst.
Dann hast du vor allem auch die Erfahrungen, ne? Also ich finde, am Anfang als Beraterin, egal in welchem Fachbereich, man ist fertig ausgebildet, aber man hat ja noch null Erfahrung, ne? Alles, was man in den Schulen lernt, muss man jetzt anwenden, muss man auch variieren, ne? Also das sind so viele Sachen, die noch dazu kommen, die man selber lernt in den ersten Beratungen. Und danach kann man sich ja nochmal ganz neu aufstellen. Und man merkt auch, was einem Spaß macht zum Beispiel. Sind die Neugeborenen meins? Arbeite ich lieber mit den größeren Kindern zusammen? Und so weiter. Also das, finde ich, ist nochmal eine große Entwicklung, die man dann selbst auch in seiner eigenen Arbeit machen wird.
Ja, und vor allem, man hört nie auf zu lernen. Also es ist halt ein lifelong learning.
Ja.
Also ich behaupte nicht mal ich bin fertig ausgebildet. Also ich habe ja immer noch Punkte, wo ich was lernen kann. Ich habe immer noch schwarze Flecken, wo ich sagen muss, ups, die sind mir entgangen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind. Und dann kommt wer daher. Und das kann ja, das ist ja das Geile, das kann ja wer sein, der frischer Presse in Anführungszeichen ist, der dann hinkommt und sagt, hey, ist das schon mal überlegt? Oder hast du das schon mal? Oder die was zeigt, wo ich dann sage, geil, kannst du mir das beibringen?
Ja.
Du hörst nie auf zu lernen. Und deswegen ja beispielsweise auch wieder dann auch wieder die Webinare, wo ich sage, du hörst nie auf zu lernen, hol dir dauerhaft Input, weil der macht wieder deine Beratung besser. Deine bessere Beratung führt zu mehr Empfehlungsmarketing, führt zu mehr Umsatz etc. pp. Und da sind wir halt in einem Kreis drinnen, der Arbeit macht, ja, aber der halt dann langfristig auch zum Ziel führen.
Und es macht ja auch Spaß. Also mein Hobby ist Weiterbildung, sag ich immer. Ich mache so gerne Webinare mit. Sind halt leider immer so teuer, die Sachen. Aber Kurse, Webinare, das macht so viel Spaß, sich da auch, weil das ist so dieses, wenn du da sitzt und dann so, aha, so, das ist ja auch, was man liebt, wenn man das in den Augen der Eltern sieht, ne? Dieses, ah, so ist das. Das ist, wenn ich das selber habe, auch so ein tolles Gefühl. Gibt es zum Abschluss noch was du den Beraterinnen, wie gesagt, die frisch Ausgebildeten oder auch die schon ein bisschen länger dabei sind und noch nicht so kundengewinnungstechnisch noch nicht so ganz sich sicher sind oder vielleicht eben im Sortimentsaufbau noch unsicher sind, gibt es noch was du zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchtest?
Hol dir Hilfe, ganz ehrlich. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung bei Kolleginnen, die du nach Rat fragst, komm zum Lagerfeuer und frag dort Kolleginnen.
Lagerfeuer, kurz nochmal erklärt für die das nicht wissen.
Lagerfeuer ist meine kostenlose Community-Plattform, wo wir uns einmal im Monat über Zoom treffen, einfach zum Austausch, zum Quatschen und hör auf, dich zu vergleichen. Du bist du, du hast dein Business, du hast deine Zielgruppe, du hast deinen Weg. Lass dich nicht von anderen blenden. Geh deinen Weg, sag, das ist mein Ziel und tu. Und ohne Arbeit kein Erfolg. Sorry, aber hackeln, bis du wirklich Erfolg hast und dann funktioniert das auch. Businessaufbau braucht Zeit und Energie und Arbeit und Geld.
Dankeschön. Vielen Dank.
Gerne.